Vielleicht haben sie auch gehofft, ein allmächtiger Schöpfer oder die allmächtigen Gene hätten ihr Gehirn so geschaffen bzw. zusammengebaut, damit sie sich damit für alle Zeit optimal in dieser Welt zurechtfinden und dass es deshalb an diesem Gehirn nichts mehr zu verändern gibt. Es ist zwar eine angenehme Vorstellung, dass entweder er oder sie, aber eben nicht sie selbst, verantwortlich dafür zu machen sind, was aus ihrem Hirn wird, aber diese Annahme war leider auch ein Irrtum. Zwar besitzt jeder Mensch ein besonderes, nur ihm eigenes Gehirn, das von Anfang an mit ganz bestimmten Schwächen und mit ganz bestimmten Begabungen ausgestattet ist, was aber im Lauf des Lebens aus diesen Anlagen wird, ob bestimmte Schwächen ausgeglichen oder noch weiter verstärkt und ob bestimmte Begabungen entfaltet oder aber unterdrückt werden, hängt davon ab, wie und wofür man sein Gehirn benutzt. Das alles klingt zwar sehr unbequem, ist aber auf keinen Fall dadurch zu ändern, dass man den Kopf in den Sand steckt. Irgendwann werden sie ihn wieder aufrichten müssen und dann bleibt es ihnen nicht erspart festzustellen, dass es sich bei all diesen ausgedachten Begründungen nicht um wirkliche Gründe, sondern um nackte Ausflüchte handelt. Eigentlich hätten sie mit gutem Gewissen nur einen einzigen Grund nennen können, der sie bisher davon abgehalten hat, sich darum zu kümmern, wie sie ihr Gehirn benutzen. Es hat ihnen noch nie jemand erklärt, worauf es dabei ankommt. Genau deshalb habe ich diese Bedienungsanweisung für Sie geschrieben und ich bin froh, dass Sie sie gefunden haben.
Ich habe, sagte der eine, ich habe mich in den Ferien wieder einmal intensiv mit Goethes Sesenheimer Lyrik befasst und ich muss sagen, es war eine echte Bereicherung. Auch meine Frau konnte Zugang dazu finden. Plötzlich sprach Zündel. Und zwar laut, so laut, dass alle anderen verstummten. Er sagte, »Hoffentlich ist der wichtigste Zugang zu deiner Frau jetzt nicht mit Lyrik verstopft. Das täte mir leid.« Der Kollege schaut ihn vollkommen verständnislos an. Zündel aber, ungeachtet der allgemeinen Betretenheit, sprach weiter. Er fragte, »Weißt du, was ein Tanga ist?« »Du meinst Tango?« fragte der Kollege höflich zurück. »Nein«, rief Zündel. »Ich meine nicht Tango, ich meine Tanga!« Jetzt griff Dr. Wapp, ein Geographielehrer, über zwei Tische hinweg in die Befragung ein und sagte, »Tanga ist eine Hafenstadt im ostafrikanischen Tansania, Ausgangspunkt der sogenannten Tanga-Bahn, die zum Kilimandscharo-Gebiet führt.« Das Kollegium staunte. Zündel sagte anerkennend, »Sehr brav, Herr Wapp, sehr kenntnisreich.« »Ich habe allerdings gefragt, was ein Tanga sei, und so würde man sich ja kaum ausdrücken, wenn man nach einer Stadt fragte, nicht wahr? Die Bestnote, Herr Wapp, kann ich Ihnen für Ihre Leistung also nicht geben. Nein, 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 meine Herren, Tanga, maskulin übrigens, also der Tanga. Tanga ist etwas ganz anderes, nämlich die Bezeichnung für einen raffinierten, pofreien Mini-Damenslip. Eine wahrhaft freche Sinfonie aus Satin und Tüll, auf Wunsch auch mit Spitzeneinsatz lieferbar. Das ist ein Tanga.« Und wieder zum Deutschlehrer gewandt, sagte er, kauf ihr das doch, wer weiß, vielleicht beflügelt es euer saftloses Sesenheimer Geschlechtsleben.
Der Entsorger blies empört die Wangen auf. Für Leichen gelten die gleichen Regeln wie für Atommüll. Wenn man selbst kein Endlager besaß, verschiffte man sie ins Ausland, nicht in idyllische Dörfer gleich um die Ecke. Wenn er seine Berliner Leiche in die Pfalz brachte, hieß das, dass badische Leichen nach Mecklenburg-Vorpommern gehörten. Diese Naherholungsgebietentsorgung war ein eklatanter Verstoß gegen alle Profikillerregeln. Bestimmt war da ein Amateur zugange. Jetzt holte der Mann auch noch Schnellkompostierer aus dem Kofferraum. So ja nicht. Nicht mit ihm.
Hey da!
Der Beige-Schuhträger zuckte zusammen. Dann rannte er zu seinem Mercedes. Der Entsorger war aber schneller. Er packte den Mann am Revers und schleuderte ihn gegen die teure Protzkarosse. Und als er gerade die Faust heben wollte, um diesem Wicht mal ordentlich die Fresse zu polieren, gingen plötzlich Sirenen an.
Polizei.
Sie haben sich da unnötig in Gefahr begeben, Herr... Der Polizist sah auf den Führerschein des Entsorgers. Herr Krawutke, es hätte völlig gereicht, über Handy den Notruf zu wählen. Der Entsorger nickte.
Ja, der Akku war leer.
Und der Führerschein war gefälscht. Na, jedenfalls sehr couragiert von Ihnen, diesen Mörder dingfest machen zu wollen. Saxophonspieler, Frauenheld, hat seine Ehefrau umgebracht.
Wir wurden von einer Nachbarin verständigt. Sie hat beobachtet, wie er die Leiche seiner Frau im Kofferraum verstaute. Und dann haben wir ihn von der Autobahn bis hierher verfolgt. Ist ja ein auffälliger Wagen. Nicht ganz neidfrei sah der Polizist, der privat einen VW-Familienkombi fuhr, auf das mächtige Gefährt. Der Entsorger schluckte. Sie müssen sicher meine Aussage aufnehmen, nicht? Ja, aber das dauert nicht lange. Sie sind auf der Durchreise? Der Entsorger nickte. Meine Mutter erwartet mich in Berlin. Ralf Krawutke alias Didi Plonz wies ganz automatisch mit dem Kopf zum Saab. Dem gestohlenen Saab, dessen Kofferraum weit offen stand und aus dem ein Männerbein ragte. Der Unterkiefer des Polizisten klappte herunter. Mutti Plonz würde noch eine Weile warten müssen.